Herzlich willkommen hier in der Comedia in Köln und herzlich willkommen bei den Querköpfen. Schön, dass Sie dabei sind zu einer weiteren Folge von Zingsheim-Wort-Gesellschaft, der politischen Radioshow der Querköpfe hier im Deutschlandfunk heute Abend mit der Liedermacherin Dota, mit der Kabarettistin Anni Hartmann und Ricarda Lang, Bundessprecherin der Grünen Jugend. Und wir wollen Sie wie jeden Abend hier bei Zingsheim-Wort-Gesellschaft begrüßen mit der Hymne, der offiziellen Hymne des Deutschlandfunks. Und wir wollen das heute in einem Genre tun, das wie kein anderes musikalisch repräsentativ für den Deutschlandfunk steht. Und das ist natürlich der Bluesrock.
Hier ist der Deutschlandfunk. Vom Schwarzwald an die Spree, vom Maderthusen Bayern bis hoch an die See, von Antifa bis Klosterbahn, alles von Relevanz. Come on! Wer kennt das Wetter von Moskau und Dubai? Wo sind die Nachrichten nach 10 Minuten? Neue Single, voll egal. Wo sind selbst die Staunachrichten überregional? Egal ob München, Hamburg, Berlin, ob man das schreit. Hier ist der Deutschlandfunk und er sendet bundesweit. So funk me, baby, funk me. Funk me, baby, one more time.
Funk me, baby, one more time. Und damit herzlich willkommen, sagen Martin Zingsheim und das Deutschlandfunk Unterhaltungs- und Showorchester mit Klaus Schulte, Martin Weber und Nils Wittmann. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie dabei sind. 70 Jahre Grundgesetz, darum geht's heute. 70 Jahre Grundgesetz, ist das nicht wirklich ein Anlass für eine große Party? Kommen Sie, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Yeah. Klar, wenn man so 5 Minuten auf Facebook unterwegs war, denkt man auch so, Meinungsfreiheit, auch überschätzt irgendwie. Ne? Und Sie wissen, im Grundgesetz gibt es sogar eine Ewigkeitsklausel, die finde ich ganz besonders schön. Sie kennen die Ewigkeitsklausel natürlich alle. Sie wissen, die Ewigkeitsklausel bezieht sich auf die exakte Dauer von Angela Merkels Kanzlerschaft. 70 Jahre Grundgesetz, Sie können sich vorstellen, meine Damen und Herren, da kommen natürlich auch Glückwünsche aus dem In- und Ausland. Deutschlandfunk, hier ist die internationale Presseschau. Die Zeitungen bringen zahlreiche Kommentare zum Jubiläum des Grundgesetzes. Den Anfang macht Le Figaro aus Paris.
Oh oui, Grand Frankreich gratuliert herzlich zu 70 Jahre Grundgesetz. Sicherlich auf den Straßen in Deutschland wird groß gefeiert werden, wofür unser Präsident Macron persönlich eine ganze Ladung gelber Westen nach Berlin schicken wird.
Die Taz aus Berlin findet dagegen, ja, schön und gut, Jubiläum und so, haha, aber wer kann es sich in diesem Land eigentlich noch leisten, ordentlich zu feiern? Ja, in einem Land, das sich in seiner typischen germanischen Spießigkeit von Rechtsnationalisten den Diskurs diktieren lässt, ja, von Leuten, für die bloß noch 3 Artikel von Bedeutung sind, der, die und das. Es folgt ein Kommentar der Rassistische Gazeta, die in Moskau erscheint und die wie folgt gratuliert.
Priviert. Man darf freundlich daran erinnern, dass Glückwünsche zu 70 Jahren Grundgesetz überhaupt nur möglich sind, weil dieses winzige Land wurde 4 Jahre zuvor von Roter Armee im großen Vaterländischen Krieg befreit. Kleiner Tipp, wo kommt aus Moskau? Demokratie, auch heutzutage komplett möglich, auch ohne Bürger und Grundrechte. Na zdrowie.
Wünscht die Rassistische Gazeta. Der Daily Telegraph aus London stellt fest,
oh my god, we don't have any fucking time for that kind of stuff. But we are really looking forward to celebrate our big Brexit anniversary. 70 years of leaving and not leaving Europe. Cheers.
Der international renommierte Postillon argumentiert, die Würde des Menschen wird voraussichtlich abgeschafft, da es sich bei Würde um einen Konjunktiv handelt, der laut Genfer Menschenrechtskonvention nicht mehr zumutbar ist, stellt der Postillon fest. Zum Abschluss noch der Kölner Stadtanzeiger, der argumentiert:
Grundgesetz, Grundgesetz, herrlich, dreimal Adenauer Alaf. Das Grundgesetz, das kennt ja wirklich jeder. Ein Artikel schöner als wie der andere. Wunderbar beispielsweise, es hätte noch immer Jotjange. Das hat man aus der deutschen Geschichte gelernt. Oder der Paragraph zur Gleichberechtigung, jeder Jeck ist anders, herrliche Wortwahl. Und natürlich die steuerpolitische Grundweisheit, was fort ist, ist fort.
Hiermit endet die internationale Presseschau, und zwar zu Recht. Es kommt noch ein Nachtrag, meine Damen und Herren. In letzter Sekunde erreicht uns noch ein kurzer Kommentar der Jungen Freiheit. Vielen Dank auch an die Junge Freiheit. Damit endet nun wirklich die internationale Presseschau. Man darf nicht vergessen, meine Damen und Herren, an dem Grundgesetz ist wirklich häufig rumgeschraubt und viele Veränderungen wurden vorgenommen. Die wichtigsten Veränderungen, das kann ich persönlich sagen, stehen allerdings nach wie vor aus.
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik, 146 Artikel, und ich kann nicht verhehlen, viele sehr gelungen, prägnant und durchaus schick. Und dennoch gibt es welche, die darin bis heute fehlen. Niemand hat das Recht, dreimal täglich Fleisch zu essen. Jeder hat sein Handy gefälligst leist zu stellen und stattdessen dreimal wöchentlich öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und keiner darf das Haus verlassen ohne Zähne putzen. Jeder Hundehalter hat die Pflicht, seinen Hundekot zu tragen. Es gibt kein Menschenrecht auf SUVs, auf spritfressende Wagen. Niemand darf gezwungen werden, sich reinzuziehen, wie Leute in der Bahn lautstark mit jemand telefonieren. Jeder hat die Pflicht, und damit meine ich stets auch jede, höflich zu sein, wenn ich nicht schreie, sondern rede. Jeder hat die Pflicht, Boris Palmer zu verhöhnen. Okay, das stimmt jetzt nicht, aber trotzdem wäre es schön. Jeder hat hier gefälligst, den Mülleimer zu treffen. Niemand darf einfach alles, wirklich niemand, nicht mal Steffen Seibert, und überhaupt kein Mann und keine Frau darf ungefragt gezwungen werden zum 5G-Ausbau. Niemand hat das Recht, mehr als einmal im Jahr zu fliegen. Artikel 160, Schulterblick beim Abbiegen. Niemand hat das Recht, Behinderte hier zu behindern. Und niemand hat das Recht, auf dem Spielplatz Flaschenbier zu saufen, seine Kippen da in den Sand zu stecken, seinen verschissenen Müll liegen zu lassen. Ich meine, ernsthaft, irgendein Ort gehört ja wohl auch mal ausschließlich Kindern. Zum Schluss noch der neue Artikel 163. Den wegzulassen, und ich sag mal, das rächt sich. Jeder benutzt den Genitiv, ob Kind, Frau oder Mann. Ich jedenfalls, ich nehme mich dem Thema an.
Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zu unserer ersten Künstlerin des heutigen Abends. Sie gilt nicht wenigen, und ich finde zu Recht, als beste politische Kabarettistin zwischen Dreisam und Spree. Allerdings hat sie eine dunkle Vergangenheit. Bevor sie auf die Bühne wechselte, wechselte sie, und zwar als Volkswirtin bei der Sparkasse Köln-Bonn. Zum Glück hat sie den Ausstieg aus der Kleinkriminalität geschafft und ist seitdem auf Tournee mit wunderbar betitelten Programmen wie Humor ist, wenn man trotzdem wählt, oder meinem Favoriten, ist das Politik oder kann das weg? Sie engagiert sich wirklich stark für die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens, wo ich ganz persönlich sagen muss, ja, bitte bald. Mit zahlreichen Kabarettpreisen überhäuft ist sie zurzeit mit ihrem neuen Programm unterwegs. No Lobby is Perfect. Heute Abend hier im Deutschlandfunk. Bitte begrüßen Sie die wunderbare Anni Hartmann.
Guten Abend, vielen Dank für den netten Empfang. Ja, wir feiern 70 Jahre Grundgesetz, und das Grundgesetz ist super, da sind wir uns alle einig, oder? Gut, jetzt nicht ganz alle, das muss man sagen, denn der Bayerische Landtag hat das Grundgesetz damals abgelehnt. Bayern halt, ne? Was willst du machen? Ich sag's Ihnen ehrlich, immer wenn ich diesen Satz höre, ich habe so eine Angst vor der Islamisierung der Gesellschaft, denke ich mir immer, hab ich nicht. Ich habe Angst vor der Bajuwarisierung der Gesellschaft. Und Grundgesetz, ich finde es super, schade ist nur, dass man sich nicht dran hält. Denn eigentlich steht ja alles drin, oder? Hier, Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Man hat leider das Gefühl, man hätte dazu schreiben müssen, nicht zur persönlichen Gewinnmaximierung, sondern Zurückgabe eines Teils an die Gesellschaft. Man hält sich nicht dran, denn wenn man sich dran halten würde, hätten wir zum Beispiel eine Vermögensteuer in Deutschland. Haben wir nicht. Und ich muss Ihnen sagen, das ist ja mittlerweile so in Verruf geraten, eine Vermögensteuer. Also wenn Sie sich in der politischen Diskussion disqualifizieren wollen, dann müssen Sie gar nicht so revolutionäre Ideen haben wie Kevin Kühnert oder so. Sie müssen nur sagen, wieso haben wir eigentlich keine Vermögensteuer? Sind Sie sofort raus, dann kommt sofort, Entschuldigung, wie soll das gehen? Man weiß überhaupt nicht, wie man die Vermögen bewerten soll. Und ich muss Ihnen auch ehrlich sagen, wenn ich Mitgefühl habe mit jemandem auf der Welt, dann mit Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Vermögen bewerten sollen. Es geht mir so nah. Vor allen Dingen, wir hatten ja mal eine Vermögensteuer. Wissen Sie, wann das war? Zu Helmut Kohls Zeiten, da gab es eine Vermögensteuer. Und wissen Sie, was es noch gab unter Helmut Kohl? Einen Spitzensteuersatz von über 50%. Sie erinnern sich, unter Helmut Kohl haben die Reichen in Deutschland alle am Hungertuch genagt. Also unter Helmut Kohl gab es eine Vermögenssteuer und zeitgleich einen Spitzensteuersatz von über 50%. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage, aber man muss es sagen. Helmut Kohl, das war ein Linker. Noch ein Artikel, an dem man sich leider nicht hält, ist Artikel 3. Artikel 3 des Grundgesetzes, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Schon allein, dass Männer zuerst genannt würden, zeigt ja schon, wie sehr wir uns dran halten. Wir halten uns nicht dran, es gibt immer noch eine Hierarchie der Geschlechter. Und in dieser Hierarchie der Geschlechter steht der reiche, weiße, heterosexuelle Mann ganz oben. Und es gibt einen grundsätzlichen Sympathieüberschuss für Männer. Das Wort eines Mannes gilt immer noch mehr als das einer Frau. Das ist ein Sympathieüberschuss. Das wird erforscht, da gibt es sogar einen eigenen Ausdruck für, nämlich Hympathie. Vom englischen Wort him, ihm. Hympathie wird wirklich erforscht, ehrlich. Gibt es tatsächlich. Gibt sogar auch ein Lied drüber. Hympathy for the Devil. Späßle gemacht. Aber wir halten uns nicht dran. Ich meine, die MeToo-Debatte hätten wir ja gar nicht führen müssen, wenn sich an diesen Artikel gehalten würde. MeToo-Debatte ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, leider, denn es gibt immer noch viel zu tun. Ich glaube, sie ist in Vergessenheit geraten, weil viele sie nicht verstanden haben. Es ging nicht darum, um Flirten oder Spaß oder so zu verbieten. Es ging um sexuelle Übergriffe und Missbrauch. Und Hintergrund von sexuellem Missbrauch ist immer ein strukturelles Machtproblem. Es ist immer so, es gibt ein paar wenige Menschen, meistens leider Männer, die sehr viel Macht haben, sodass sie sich total viel erlauben können. Und ein paar andere Menschen, leider meistens Frauen, die so wenig Macht haben, dass ihnen nicht mal jemand zuhört. Und trotzdem wurde da über diese strukturellen Machtprobleme wurde nicht diskutiert. Nein, es kam wieder die Hympathie hoch. Es wurde Stimmung für die Männer gemacht, indem man das dann mit blöden Fragen ins Lächerliche gezogen hat. Eine dieser blöden Fragen war dann immer so, ja, darf man denn überhaupt noch Komplimente machen? Blöde Frage, oder? Mein Kollege Christian Ehring hat sie sehr schön beantwortet. Er hat gesagt, sie dürfen jedes Kompliment machen. Aber wenn sie das für die Hände brauchen, ist es kein Kompliment. Ich finde, die Regel ist griffig. Und die zweite blöde Frage war, was darf man als Mann überhaupt noch? Und wir kommen echt die Tränen, oder? Ich meine, offensichtlich darf man als Mann sehr viel, ohne dafür bestraft zu werden. Gut, jetzt nicht die Kronenzeitung an eine Russin verkaufen, aber sonst. Und ich meine, wer das ernsthaft gefragt hat, was Männer überhaupt noch dürfen, der wollte ja scheinbar irgendwie andeuten, dass jetzt Freiheiten von Männern eingeschränkt werden sollen. Als sei sexuell übergriffig sein, so eine Art Grundrecht von Männern, was man ihnen jetzt wegnehmen will. Dabei wird doch andersrum ein Schuh draus. Unsere Freiheiten werden ständig eingeschränkt. Ständig müssen wir Frauen unser Verhalten anpassen. Und das machen wir auch. Ist uns schon lange in Fleisch und Blut übergegangen. Das stellen wir nicht mal mehr in Frage. Für uns Frauen ist völlig selbstverständlich, dass wir uns lange nicht so frei in der Welt bewegen, wie Männer das tun. Natürlich nicht. Wir sind abends möglichst nicht allein unterwegs. Wir gehen nicht durch dunkle Ecken. Wir drehen uns um, wenn man hinter uns hergeht. Wir setzen uns im Taxi nach hinten. Wir sind nicht zu unfreundlich, wenn uns einer blöd anlabert. Der könnte ja auch aggressiv werden. Wir gehen natürlich selbstverständlicherweise nicht im Dunkeln joggen. Und ich sage Ihnen, für mich als Künstlerin, im Winter echt nicht einfach. Ja, Entschuldigung, wenn ich morgens um 12 aufstehe, bis ich im Bad durch bin und gefrühstückt, hab's doch quasi wieder dunkel. Und dann dürfen wir Frauen uns nicht zu sexy anziehen, sonst sind wir selber schuld, wenn wir vergewaltigt wurden. Als ob man einem Mann im teuren Anzug vorwirft, dem sein Portemonnaie geklaut wird. Ja, da geht er auch, ja Moment, da geht da auch keiner und sagt, hör mal Junge, zieh dir eine Joggingbox an, dann passiert ja nichts, du Opfer. Ja. Boah, ja. Noch ein Artikel, an den sich leider nicht gehalten wird, ist Artikel 13. Ne, die Wohnung ist unverletzlich. Schön wär's, ne? Wir haben ja den Staatstrojaner seit einiger Zeit. Staatstrojaner heißt, die Polizei darf ihren Computer und ihr Smartphone hacken und hat ja damit Zugriff auf ihr komplettes Leben. Weil die können jetzt nicht sagen, ja, ich gucke mir nur die Anrufe oder so an. Das geht ja nicht. Ein bisschen hacken ist wie ein bisschen schwanger sein. Das geht nicht. Und unser Seehofer, ne, unser Heimatmuseum, der ist ja auch ein großer Freund dieser Idee, dass diese internetfähigen Haushaltsgeräte so einen Bug erhalten. Internetfähige Haushaltsgeräte, wissen Sie, ne? Der Fernseher ist schon lange internetfähig, demnächst soll der Kühlschrank die Milch bestellen, die Waschmaschine das Waschpulver. Und diese internetfähigen Haushaltsgeräte sollen vom Hersteller mit so einem sogenannten Bug ausgestattet werden, also so ein Zugang, dass sich die Regierung da im Zweifel mal draufschalten kann. Ja, und dann gucken Sie nicht nur Fernsehen, sondern Fernsehen guckt auch Sie. Und wissen Sie, so Menschen, die sich so einen smarten Lautsprecher, so einen Alexa oder so in die Wohnung stellen, denen ist eh nicht mehr zu helfen. Ja, oder? Ich meine, hallo, das Ding hört Ihnen zu und schickt das ins Internet. Was glauben Sie, wo die Antwort herkommt, oder? Neulich meinte ein Bekannter von mir, nee, das hört gar nicht immer zu, das reagiert erst, wenn ich Alexa sage. Ja, und woher weiß das Ding, dass du Alexa sagst? Oh, wenn der Lautsprecher smarter ist als sein Benutzer. Ne? Gut, wer sich sowas hinstellt, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Aber wissen Sie, irgendwann ist es soweit, dann gibt es keinen Kühlschrank mehr, der nicht internetfähig ist. Und dann können Sie das nicht mehr entscheiden. Ja, und dann haben Sie den Seehofer am Kühlschrank sitzen. Und wundern sich, warum die Milch immer sauer ist. Und ich sage Ihnen eins, Joghurt mit links drehenden Milchsäuren können Sie gleich vergessen. Der einzige Vorteil ist, zum Eierabschrecken machen Sie nur die Tür auf. Horst! Aber Überwachung ist in Deutschland ja kein Aufregerthema. Das regt in Deutschland keinen auf. Wahrscheinlich, weil die größte Überwachung die Leute ja freiwillig selber besorgen. Nicht nur, indem sie wirklich jeden Furz auf den asozialen Medien posten, sondern auch mit ihren Payback-Punkten. Ich weiß gar nicht, warum die sich alle so eine Mühe geben mit diesen Gesetzen zur Überwachung. Sie brauchen den Menschen doch nur für 10.000 gesammelte Payback-Punkte einen Eierlöffel zu schenken. Und schon verraten ihnen freiwillig, wann sie wo waren und was sie da gekauft haben. Und die Leute sammeln für alles. Die sammeln für alles. Neulich stand eine Frau in der Apotheke neben mir und fragte ernsthaft, ob Sophia in Almased-Kauf Payback-Punkte sammeln kann. Wo ich gedacht habe, Mädel, wozu brauchst du einen Eierlöffel? Du isst doch nichts. Ach so, Almased, Frauen wissen das leider, Männer muss man das zum Glück erklären. Das ist so ein Diätdrink. Das ist so ein Pulver, was sie einrühren. Sie essen nichts mehr, sie trinken stattdessen Pampe. Ich bin immer so erstaunt, wenn ich mitkriege, was wir Frauen alles mitmachen, oder? Was wir alles auf uns nehmen. Vor allen Dingen, wofür denn bitteschön? Wofür denn? Doch nur, damit sich Typen, also Typen, die wir weder kennen noch mögen, damit sich so Typen denken, geiles Gerät, müsste ich mal drüber. Sind wir bescheuert? Und in der Frauenzeitschrift steht dann noch drin, wie ihnen das am meisten Spaß macht. Entschuldigung, warum kaufen Frauen solche Zeitschriften? Ich verstehe das nicht. Es gibt ja wirklich Frauen, die gehen jede Woche zum Kiosk, kaufen sich da eine dieser sogenannten Frauenzeitschriften, die ihnen auf jeder Seite entgegenbrüllen, du bist scheiße, du bist zu alt, du bist zu dick, du bist zu hässlich, du bist scheiße. Dann lesen die das, fühlen sich danach scheiße, suchen Trost und kaufen sich nächste Woche wieder so eine Zeitschrift. Herrlich schizophren. Aber das mit dem Schlankheitswahn hat halt einfach zugenommen. Ich meine, früher, da haben die Leute Gebeine angebetet. Und heute tun sie es wieder. Noch ein Artikel, der leider viel zu wenig Beachtung findet, ist Artikel 38, der regelt das Wahlrecht. Ja, ich weiß, kommt nach der Europawahl ein bisschen spät. Aber das regelt das Wahlrecht und ich finde, man müsste eine Wahlpflicht draus machen. Denn viel zu viele Menschen gehen nicht wählen. Ich verstehe das immer nicht. Wissen Sie, in anderen Ländern, da gehen die Menschen auf die Straße, riskieren ihr Leben, um wählen gehen zu können. Und hier kriegt keiner einen Arsch von der Couch. Ja, wählen gehen ist hier wahrscheinlich zu sicher. Das ist kein Event. Wenn es jetzt so Dangerous Urnenwalking wäre, dann ging es vielleicht. Aber, Also tun Sie mir einen Gefallen, gehen Sie wählen. Ich weiß, die Leute, die nicht wählen, sagen immer, ja, ich weiß nicht, wen ich wählen soll, fühle mich von keiner Partei zu 100% vertreten. Ja und? Dann wählen Sie halt Yogis für den Frieden oder die Tierschutzpartei. Hauptsache, Sie neutralisieren eine Stimme für die Rechten. Denn wir haben ein Verhältniswahlrecht. Und bei einem Verhältniswahlrecht nicht wählen zu gehen, ist verhältnismäßig dumm.
Meine Damen und Herren, Anni Hartmann. Schön, dass du da bist. Wir kommen zu unserer beliebten Rubrik. Drei Fragen, vier Antworten. Heute mit Anni Hartmann. Anni, sehnst du dich manchmal so in dunklen Momenten nach der guten alten Spaßkasse Köln-Bonn zurück?
Nein. So dunkel kann kein Moment sein. Nein.
Mit den Anliegen, die du vertrittst, könntest du nicht eigentlich auch ganz gut in die Politik wechseln?
Ich glaube, dazu bin ich moralisch nicht flexibel genug.
Und die Verdienstmöglichkeiten sind auch sehr beschränkt, wie man weiß. In deinem aktuellen Programm, das heißt No Lobby is Perfect, da geht es um Lobbyarbeit. Kann Lobbyarbeit nicht auch ein guter Beitrag für eine gerechte Gesellschaft sein? Du machst ja eigentlich auch Lobbyarbeit.
Natürlich, es ist ja auch grundsätzlich nicht schlecht, wenn Politiker sich Fachwissen ranholen, weil, also ich meine, ne, die haben ja nicht von jedem, Thema Ahnung. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, die haben von keinem Thema Ahnung, aber soweit würde ich nicht gehen, aber Fachwissen an sich ist ja nicht schlecht, nur es gibt halt ein Ungleichgewicht. Es werden halt nicht irgendwelche Umwelt- oder Sozialverbände eingeladen, wenn über Gesetze diskutiert wird, sondern nur Wirtschaftsverbände. Und das macht natürlich ein Ungleichgewicht, was die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandertreibt. Und deswegen brauchen wir viel mehr Lobbyismus, aber eben auch für die Gesellschaftsgruppen, die eben keine Geldmacht dahinter haben.
Wie komme ich jetzt ganz sinnvoll und flexibel in einer schicken Überleitung von Lobbyismus zu den Bündnis 90 Grünen? Wir versuchen es einfach, meine Damen und Herren. Bereits seit 7 Tagen Backstage ausgeharrt hat die Bundessprecherin der Grünen Jugend. Begrüßen Sie doch einmal mit einem großen Applaus. Hier ist die wunderbare Ricarda Lang. Kann man das so fragen? Anni hat gerade sehr interessante Dinge über das Grundgesetz referiert. Was ist so dein spontaner Lieblingsartikel? Wirst du zu was?
Ach, tatsächlich ganz, ganz langweilig der erste. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, ist in der Realität, die wir gerade erleben, leider nicht der Fall. Wenn ich aufs Mittelmeer schaue, dann hat man manchmal ein bisschen das Gefühl, da gilt eher der Satz, die Würde des deutschen Staatsbürgers ist unantastbar. Das sollten wir vielleicht ändern, aber an sich ist das mein Lieblingsartikel.
Jetzt gerade ist ein Riesenhype ums Grundgesetz, es kommen Hörbücher heraus, es werden Programme geschrieben, es gibt Sondersendungen, Magazine und so weiter. Wird der Hype bald wieder vorbei sein, fürchtest du, Anni?
Ich fürchte ja, weil da stehen zu viele sinnvolle Sachen drin. Das ist wie das Parteiprogramm der SPD, wenn man sich dran halten würde. Da lässt man es lieber in der Schublade verschwinden.
Stichwort, du hast gerade schon über das Wahlrecht gesprochen. Im Grundgesetz steht ja auch, dass abgestimmt wird, und zwar in freien Wahlen und Abstimmungen. Was ich gar nicht wusste, für jedes Grundrecht braucht es auch ein ausführendes Gesetz. Das ist im Wahlrecht dann geregelt, aber für die Abstimmungen fehlt das bis heute. Gibt es da in Sachen direkte Demokratie eigentlich noch viel zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es muss einen Ansatz geben, auch zu versuchen, an welchen Stellen direkte Demokratie sinnvoll angewendet werden kann. Ich würde aber ein bisschen davor warnen, es muss als Allheilmittel. Ich habe das Gefühl, manchmal haben wir das Gefühl, die Leute sind politisch uninteressiert oder haben das Gefühl, sie können nicht genug mitbestimmen. Und dann wird immer direkte Demokratie, also das Allheilmittel, das haben wir einfach mal drüber. Ich glaube, das Problem ist eigentlich, dass auch bei dem, was parteienpolitisch ist, auch bei dem, was in der repräsentativen Demokratie funktioniert, die Leute viel mehr verstehen müssen, was es mit ihnen zu tun hat und viel mehr das Gefühl haben, sie können da mitbestimmen.
Also kurz gesagt, die Politiker müssten sich klarer ausdrücken, oder?
Das auf jeden Fall, ja, klar. Aber ich glaube, wir müssen es auch schaffen. Also ich merke das total oft. Ich habe ganz viele Veranstaltungen und danach kommen Leute zu mir her, ganz oft junge Menschen, ganz oft Frauen und starten mit, ich verstehe ja nichts von Politik oder ich habe ja nichts mit Politik zu tun. Und danach...
Weil es halt immer noch oft so alte, weiße Männer sind und Frauen dann immer denken...
Genau.
Also ich habe auch ganz lange gedacht, ich sei kein politischer Mensch, weil mich Politiker echt überhaupt gar nicht interessieren. Bis ich irgendwann gerafft habe, das hat auch mit Politik gar nichts zu tun. Und so, ja...
Also ich würde sagen, wenn ich in die Bundesregierung schaue, würde ich auch sagen, da hat vieles mit vielem zu tun, aber nicht mit Politik. Nee, aber tatsächlich, ich glaube genau dieses Gefühl von, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meiner Lebensrealität zu tun, was die da machen. Und das wird natürlich total gestärkt, auch von Politikerinnen, die dann irgendwie von Profis fabulieren und von einem Markt, der zu kompliziert ist, als dass man ihn verstehen könnte. Und die Bürgerinnen, die können das ja alles gar nicht nachvollziehen, was da politisch passiert. Das ist halt Unsinn. Und ich glaube, auch das müssen Politikerinnen wieder den Leuten mehr zeigen. Nicht nur, wenn es um direkte Demokratie geht, sondern auch, wenn es um repräsentative Sachen geht, dass ihre Meinung zählt und dass sie ein Recht haben, diese Meinung zu vertreten, dass sie dabei auch gehört werden.
Höre ich trotzdem so ein bisschen diese typische Angst von Politikerinnen und Politikern durch, dass direkte Demokratie immer so latent unter dem Verdacht steht, den Rändern und den Rechten zu helfen.
Von der Rendertheorie halte ich ja jetzt erstmal eh nicht so viel. Ich glaube, das Problem liegt auf dem rechten Rand und nicht einfach nur dabei bei Menschen, die radikalere Positionen vertreten. Ich glaube, es kommt darauf an, wie die Fragen gestellt sind. Also beim der Brexit war ein Beispiel, wo wir das gesehen haben, wo genau das funktioniert hat. Also wo sozusagen eine rechte Gruppe es geschafft hat, dieses Thema total zu emotionalisieren, erst die Leute komplett zu verarschen. Das sehen wir jetzt den Leuten einfach irgendeine Story von Take Back Control zu erzählen und welche Vorteile es gibt. Da hat auch das andere Spektrum versagt, dem, was sie
gegenzusetzen. Naja, das Problem beim Brexit war ja auch die, dass die, die nicht dafür waren, die sind nicht zur Wahl gegangen, weil sie gedacht haben, passiert eh nicht. Ja. Also das ist halt oft das Problem, ne? Dass man sich auf die Schwarmintelligenz verlässt und dann gehen nur die Dummen hin. Ne? Also.
Das... Das ist aber tatsächlich auch was, was ich bei meiner Generation total viel merke. Ich meine, wir sind in einer Zeit aufgewachsen, ich bin 1994, Gott, geboren und sind in einer...
Du, ich habe hier alles stehen, wenn du Fragen
perfekt,
hast.
Vielleicht kann ich mich kurz das, ausleihen.
Das hat man mir alles aufgetippt hier. Also.
Ich habe auch schon gehört, ich studiere Jura, das ist so spannend. Kriege ich auch nicht mehr so viel davon mit. Nee, aber ich bin 1994 geboren, ich glaube, ich lebe in einer Generation, wir sind es gewohnt, in einem Frieden zu leben, wir sind es gewohnt, in geeinten Europa zu leben. Das waren auch viele junge Menschen in Großbritannien. Und da ist so eine gewisse Trägheit manchmal aufgekommen. Also dieses Gefühl von, ja, ja, also es wird ein bisschen schlechter und die Rechten machen ein bisschen Unsinn, das ist ein bisschen blöd, aber richtig schlimm wird es ja nicht werden. Das richtig Schlimme haben wir hinter uns gelassen. Wir sehen gerade in Österreich, es wird richtig schlimm. Also es kann richtig schnell richtig, richtig schlimm werden, wenn diejenigen, die keinen Bock haben auf Rechtsruck, wenn diejenigen, die einfach Bock haben, weiter in der Demokratie zu leben, die Demokratie für selbstverständlich nehmen, dann wird es ganz schnell richtig, richtig schlimm.
Unter anderem wurde gefordert, dass die Hälfte der Abgeordnetenmandate an Frauen gehen sollen. Derzeit sind es 31%. Was haltet ihr zwei von derartigen Regelungen und den berühmten Quoten?
Also es ist schade, dass man die Quote braucht, aber ohne die Quote wird es nicht gehen, weil freiwillig passiert halt nichts. Das ist ja auch, ne, ich habe mich ja mit Lobbyismus beschäftigt, das ist der beliebteste, neben Arbeitsplatzverlust androhen, der beliebteste Lobbytrick ist freiwillige Selbstverpflichtung anbieten. Ne? Hier Lebensmittelampel, Zuckerreduktion, dann sagen die, ja, haben wir verstanden, machen wir jetzt freiwillig selber. Ja, und dann glauben die Politiker das und alles bleibt, wie es war. Und ich glaube, das ist bei der Quote auch, ich meine, es gab ja auch hier, ne, viele Unternehmen sollten sich ja da für ihren Vorstand, also für den Aufsichtsrat gibt es ja eine Quote, für den Vorstand nicht, da sollten sich die Unternehmen, ne, freiwillige Selbstverpflichtung, selber ein Ziel setzen. Ja, und die meisten haben sich halt das Ziel null gesetzt.
Null ist auch
Frauen.
Eine Quote.
Ja, eben. Ja.
Die Anti-Frauen-Quote. Ja, also ich glaube, genau das haben wir die letzten Jahre gesehen. Es wird schon so lange über den geringen Frauenanteil geredet, der ist zurückgegangen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie auf einem guten Weg sind und kleine Schritte machen.
Historisch niedrigster Frauenanteil im Bundestag.
Das ist Wahnsinn. Also wir sind in einer Zeit, die leider vor meiner Geburt zurückgefallen, was den Frauenanteil angeht. Und naja, die Quote ist halt immer, man muss sich so ein bisschen vorstellen, dass halt die Gesellschaft legt Frauen Steine in den Weg. Und die Quote ist eine Möglichkeit, diese Steine aus dem Weg zu legen, dass die Leute überhaupt erstmal den gleichen Weg vor sich haben. Das ist keine Bestbedingung. Und ich finde, ich würde mir wünschen, dass sich die ganzen Männer im Bundestag mal fragen, ob wir nicht eine gesellschaftliche Männerquote haben und dass die sich mal fragen, ob sie nicht nur da sitzen, weil sie Männer sind.
Der dauert ein bisschen, bis er durchgesagt ist beim Publikum. Das Grundgesetz ist auch, hatte auch eine ganz beachtliche Männerquote. Ich habe es nicht genau numerisch auf dem Schirm, aber ich glaube, 1 bis 4 Frauen haben zwischenzeitlich mitgetextet. Merkt man das dem Grundgesetz an? Gibt es da Änderungswünsche oder Bedarf?
Naja, der einzige, das, wo man sie richtig merkt, ist eben ne, Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist ja nur aufgrund dieser 4 tapferen Kämpferinnen überhaupt reingekommen, sonst wäre das ja gar nicht drin. Ansonsten finde ich, wie gesagt, wenn man das Grundgesetz befolgen würde und nicht ständig Zusatzabsätze einführen würde, die die eigentlichen Artikel aushöhlen, wie Artikel 16, politisch Verfolgte genießen Asylrecht, Recht, nicht Gnade, sondern Recht, da ist ja leider nicht mehr viel von übrig. Also ich finde, wenn man sich ans Grundgesetz halten würde, wäre das eigentlich okay, so wie es ist.
Ist das Grundgesetz, Ricarda Lang, tatsächlich durch und durch noch zeitgemäß? Gerade was Meinungsfreiheit beispielsweise angeht, leben wir in ganz anderen digitalen Zeiten im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als dieser Text niedergeschrieben wurde. Du bist viel online unterwegs und hast häufig zu kämpfen, vielleicht hoffentlich auch zu lachen mit dem einen oder anderen Shitstorm. Gibt es da Handlungsbedarf, rechtlich auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wurde, vielleicht kurz erklären, ich wurde vor 1,5 Jahren zur Sprecherin der Grünen Jugend gewählt. Da gehört auch dazu, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ist ja irgendwie klar vom Titel her und ich bin von Anfang an damit ausgegangen, dass es da ein bisschen Gegenwind geben wird, weil wir jetzt als Grüne Jugend nicht nur Positionen vertreten, die eh schon alle total geil finden. Ich dachte aber, dass der Gegenwind vielleicht so ein bisschen inhaltlicher Natur sein wird. Ja, genau. Weit gefehlt.
Du musst schon ins Mikro lachen, sonst haben unsere Radiohörer nichts davon, Anni.
Genau, schallendes Gelächter.
Ich habe gerade sehr gelacht, ja.
Und
inhaltliche
genau,
Kritik bei Frauen, sehr lustig, ja.
War nämlich von Anfang an so, dass Kommentare kamen, die sich auf meinen Körper beziehen. Ich bin dick, ist jetzt erstmal eigentlich nicht so eine super spannende Sache. Muss ich jetzt wahrscheinlich fürs Radio nochmal dazu sagen, das muss ich auch verstehen. Aber anscheinend gibt es da draußen immer noch extrem viele Menschen, extrem viele Männer vor allem, die ein total großes Problem damit haben, dass eine dicke Frau sich traut, A, zu existieren und B, dann auch noch eine politische Meinung zu haben und die öffentlich
und
zu vertreten.
Und sich öffentlich zu zeigen, genau. Das ist ja das Problem. Dicke Frauen zu Hause, die nicht rausgehen, genau. das ist ja
Diäten
okay.
Diäten zu Hause aber, machen.
Ja, nee, ich kenne das ja auch, bei mir steht dann manchmal auch in Kritiken, ja, eine Kabarettistin muss ja nicht schön sein und so, wo man denkt, also ja, okay. Ist ja auch ein Laufsteg hier gerade, genau. Ja. So, also wenn dicke Frauen schön im Hornhaut umbrafarbenen Zelt zu Hause sitzen und sich nicht blicken lassen, dann kann man damit noch leben. Aber welche, die sich trauen, rauszugehen und auch noch eine Meinung zu vertreten, das ist schon eine Unverschämtheit.
Ja,
also,
ja solange sie sich schämen, das ist in Ordnung. Sie müssen sich gut schämen, dann haben sie
dann
ja so ein bisschen
noch,
die das wäre weiter. Und da kommen total viele Kommentare. Es fängt an bei so nett gemeinten Gesundheitsratschlägen, muss man auf deine Herzgesundheit achten, wo man sich auch schon denkt, okay. Bis hin zu wirklich ganz widerlichen Sachen, fett, hässlich, Beleidigungen, Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen. Und ich habe am Anfang habe ich immer versucht, es nicht an mich ranzulassen, weil ich so ein bisschen dachte, ne, du meinst gerade, es ist auch witzig, viel davon ist richtig lächerlich. Also man bekommt dann irgendwie vom Senf-Dazugeber 1, 2, 3 auf Twitter so geschrieben, du bist total hässlich, du interessierst mich überhaupt nicht und das 25 Mal nacheinander. Und dann denkt man sich natürlich so, okay, ich bin doch eigentlich viel zu stark und zu klug, um mich mit so einem Unsinn auseinanderzusetzen. Aber das macht natürlich schon was mit einem. Einmal macht es was mit einem, weil man als Frau diese Erfahrung auf den Körper reduziert zu werden an so vielen anderen Stellen schon macht. Also von klein auf, ne, beim Kaffee trinken mit der Großtante, die hat jetzt natürlich nicht gesagt, du bist hässlich und fett, aber so die Sprüche, oh, so findest du doch mal keinen Mann und sowas. Und weil sowas in so eine Menge kommt. Also es ist wie so eine Mauer, die sich vor einem aufbaut. Die schreiben das nicht, die gehen organisiert vor. Rechte, Antifeministen, ganz viel AfD getrieben. Die gehen organisiert vor. Die organisieren sich und dann kommt das halt im Sekundentakt. Irgendwie 200 Kommentare teilweise in der Minute. Und das macht schon was mit einem. Und ich glaube, da brauchen wir einmal eine andere gesellschaftliche Solidarität, weil man hört dann manchmal auch so, naja, das muss man erwarten, wenn man in die Politik geht. Das ist ja normal. So, nee, ich finde nicht, dass ich mich als Frau daran gewöhnen muss, als fette Fotze bezeichnet zu werden, sondern ich finde, dass es die Aufgabe von uns als Gesamtgesellschaft ist, dafür zu sorgen, dass Frauen in die Politik gehen können, ohne so bezeichnet zu werden.
Ja, völlig richtig.
Und wir brauchen aber auch, weil du wartest schon noch auf die Antwort auf deine Frage. Ne? Tatsächlich brauchen wir auch ein bisschen, ich glaube, nicht nur rechtlich, sondern vor allem auch, was die Verfolgung angeht. Also man merkt es ganz oft, man geht zur Polizei. In Berlin ist es, ich wohne in Berlin, das ist noch einigermaßen okay, da haben die viele von den Fällen, aber gerade in dörflichen Gebieten und die Leute haben dazu überhaupt keinen Bezug. Was bedeutet Meinungsfreiheit im Netz? Also wir haben ja viele Rechte, denken ja, Meinungsfreiheit heißt, ich habe die Freiheit, ein Arschloch zu sein, niemand darf mir widersprechen. Das ist ja so nicht. Ne? Also ich habe erstmal ein geschütztes Recht, meine Meinung zu äußern, der Staat darf mich nicht zensieren. Ich habe aber nicht das Recht, dass niemand mir sagt, dass ich eine sexistische, dass ich eine rassistische Meinung habe. Und wie das dann im Netz sich ausdrückt, da brauchen wir, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt im Grundgesetz angedockt ist. Ich glaube gar nicht, dass wir da im Grundgesetz, weil das ja erstmal die Grundwerte definiert. Und ich finde, die sind richtig. Also auch die Meinungsfreiheit ist richtig und wichtig. Wir brauchen aber
auch einfach
Gesetze.
Da steht ja auch drin, ne? Jeder darf sich persönlich entfalten, solange er die Rechte genau. eines anderen nicht verletzt. Und das ist ja in dem Fall genau. der Fall. Also steht eigentlich auch sogar das im Grundgesetz schon drin.
Ich würde auch sagen, dass das Grundgesetz da vielleicht die richtige Grundlage, aber auf der einfach gesetzlichen Ebene und vor allem auf der Praxisarbeit der Justiz, der Behörden, da müssen wir einiges noch nacharbeiten.
Anni hat ihr vorhin Artikel 16 angesprochen, das Asylrecht. Du hast, glaube ich, den größten Gegenwind online bekommen, als es um das Thema Klimamigration ging.
Ich hatte gefordert, dass die Menschen, die heute aufgrund des Klimawandels auf pazifischen Inselstaaten ihre Lebensgrundlage verlieren, dass die von den Staaten der Europäischen Union die Staatsbürgerschaft angeboten bekommen. Der Grundgedanke dahinter ist, wie gesagt, es gibt heute schon sehr viele Menschen auf dieser Welt, die durch den Klimawandel ihr Zuhause verlieren. Also gerade zum Beispiel Kiribati, Tuvalu, solche Inseln, die werden einfach überschwemmt, die können da nicht weiter leben. und dass wir dafür Verantwortung übernehmen, ist genau das. Es ist keine Frage von irgendwie Almosentum oder Gnade oder Gutmenschentum, sondern muss ehrlicherweise sagen, dass wir jahrhundertelang auf die Kosten von Menschen in anderen Regionen dieser Welt gelebt haben, dass die Bundesregierung ja auch heute noch Politik auf Kosten dieser Menschen macht, indem sie nichts gegen Klimawandel macht. Das heißt eigentlich, was dieses wäre, wenn wir es Klimapass nennen, wäre Verantwortung für die Folgen unseres Handelns zu übernehmen. Und es wäre vor allem auch den Menschen auf diesen Inseln eine frühzeitige und selbstbestimmte Migration zu ermöglichen. Das heißt, wir warten nicht ab, bis die fliehen müssen. Wir warten nicht ab, bis die Katastrophe eingetreten ist und bis die im totalen Elend leben. Ich will nicht, dass die Klimamigranten die Flüchtlinge in 15 Jahren werden, wo wir die Bilder, die wir heute mit Kriegsflüchtlingen an der italienischen Küste haben, dass die sich in 15 Jahren mit Klimaflüchtlingen wiederholen. Und wir haben die politischen Möglichkeiten, denen heute Perspektiven zu bieten, um das Leid morgen zu verhindern. Und das wäre eigentlich eine Verantwortung, die wir auch aus unserem Beitrag zur Klimakrise eigentlich ziehen müssen.
Ricarda Lang von den Grünen und Anni Hartmann von den Weiß man nicht. Aber man kann es sich denken. Wir sprechen heute Abend vielleicht über einige problematische Thematiken. Ein Problem haben wir heute Abend definitiv nicht. Und das ist unsere ganz persönliche Deutschlandfunk-Querköpfe-Frauenquote. Denn wir begrüßen jetzt eine ganz wunderbare Künstlerin auf dieser Bühne, die uns bereits vor einer Woche mit ihren Liedern verzaubert hat. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus die wunderbare Dota.
Das nächste Lied widme ich allen. Außer den Verliebten. Manchmal denke ich, vielleicht waren die Leute so vor 10 Jahren, so vor den Dating-Apps, genauso glücklich und unglücklich in ihren Beziehungen wie heute. Oder vielleicht auch nicht. Ich war immer ein gutes Mädchen, jedenfalls aus meiner Sicht. Hab geliebt, wen ich wollte, ehrlich, treu und aufrichtig. Du gefällst mir, sei gewarnt, ich bin nicht frei von Eitelkeit. Komm, wir gehen Kirschen essen in meinem weißen Kleid. Und eines Tages kommt mein Prinz, mit dem will ich für immer sein. Ich warte nicht gerne allein. sage dir süße Schwüre, ich will dich für diese Nacht. Ja, ich habe große Brüder, hat dir das Angst gemacht? Die Brüder haben noch nichts zu sagen, das hätte keinen Sinn. Ich beschütze meine Ehre, indem ich ehrlich bin. Du bist nicht meine große Liebe, du bist mein Zeitvertreib. Du wünschst dir, dass ich bliebe. Ich sag gut für jetzt, ich bleibe. Aber eines Tages kommt mein Prinz und dann muss ich frei sein von dir. Und ich will ihn auch dann, wenn er schon andere geliebt hat vor mir. Woran ich es erkenne, fragst du, dass es der eine ist. Damit willst du wohl fragen, warum nicht du es bist? Du kriegst doch alles, was du wolltest. Warum sprichst du von Grausamkeit? Ich werde dir nie ganz gehören und das tut mir nicht leid, denn eines Tages kommt mein Prinz, solange ich fest daran glaub, dass es so sei. Und unser Glück bleibt für mich. Von allen Erwartungen frei.
Dankeschön. Es folgt das Titelstück meines aktuellen Albums. Es heißt, so wie das Album, Die Freiheit. Und man kann einwenden, dass der Albumtitel wirklich sehr groß gewählt ist. Ja, stimmt. Aber ich finde, das Lied kann das auch wirklich gut ausgleichen.
So viel Freiheit, ich bin überfordert. Was mache ich daraus? Ich such mir einen Yoga-Lehrer, der mir sagt, wann ich einatmen soll. Und wann aus?
Dankeschön. Ist ein bisschen schade, ne? Es hätte auch ein richtiges Lied werden können, ist irgendwie so ein Fragment geblieben, aber ich wusste einfach nicht nach der Zeile, was soll da noch kommen. Das konnte ich nicht klären. Und jetzt folgt ein älteres Lied von mir, es ist allerdings so aktuell wie nie zuvor. Und ich glaube, man kann verschiedener Meinung über Asylpolitik sein, aber man kann nicht verschiedener Meinung darüber sein, ob man Leute aus Seenot retten sollte. Wer ist drin, wer ist draußen, ich mal eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehrkonferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drinsteht. Einfach nur Erdenbewohner, kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Wir ziehen eine Grenze im Himmel. Ein Gott ist hier und einer ist dort. Dann drohen sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und sofort. Da muss es was Besseres geben. Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben's ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht, das gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal, aber ich finde es reicht. Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drinsteht. Einfach nur Erdenbewohner, sag mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Die Stille, ich grenze mich ab, das muss sein. Jeder hat seine Grenze, die ihn umgibt, sie schließt ihn schützend ein. Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen. Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt. Es gibt Grenzen.
Hier im Deutschlandfunk zu Gast, Dota. Ricarda Lang, eine gute Frage. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die der Menschen so schlecht?
Ich glaube, weil genau dieser Aspekt, dass es um Menschen geht, total verloren gegangen ist. Weil wir uns sehr stark daran gewöhnt haben, nur noch von Krisen, Stürmen, Flüchtlingswellen zu sprechen. Und das, was ja eigentlich auch in unserem Grundgesetz verbirgt, ist die individuelle Menschenwürde, dabei hinten runterfällt und weil es Kräfte gibt, politisch, die genau davon profitieren, die diese Angst, diese Vorstellung von wir müssen Grenzen schützen und zwar nicht im Sinne von Menschen schützen, sondern tatsächlich von Nationalstaaten schützen, die genau mit dieser Angst gerade Politik machen.
Heute Abend haben wir uns überlegt, könnte es eine schöne Gelegenheit geben für Annie Hartmann, Ricarda Lang und Dota, nämlich, nachdem wir über das Grundgesetz gesprochen haben, die Artikel 147, 148 und 149, die sich die drei persönlich wünschen, noch schnell hinten anzufügen. Ich wäre ganz froh, wenn das irgendjemand von Ihnen mitschreiben könnte, dass wir das dann auch schriftlich einreichen.
Ganz demokratisches Verfahren.
Und Dota darf vielleicht anfangen.
Also mein Wunsch Grundgesetzartikel ist, jeder hat die Pflicht, kurz nachzudenken, bevor er redet. Wenigstens
sehr
ganz kurz.
Idee, ja. Sehr gute Idee.
Große Zustimmung im Saal heute.
Oder auch bevor er was tippt, ein tippt, Kommentar tippt.
Und jetzt aber Ricarda Lang.
Ich bin jetzt unter Druck gesetzt.
Ja, ja, die Latte liegt jetzt hoch mit dem 147er.
Diese Pflicht, die ja ausgesprochen wurde. Ich will, dass wir einen Klimavorbehalt haben im Grundgesetz. Das bedeutet, junge Menschen können hier in Deutschland und in den wenigsten Staaten auf der Welt wählen. Aber ich möchte, dass institutionell unser Recht auf Zukunft und damit auf einen lebenswerten Planeten verankert wird. Das heißt, dass wir sagen, dass alles geprüft werden muss darauf, ob es unsere Umwelt weiter zerstört oder schützt. Und damit haben wir eigentlich eine Beweislastumkehr. Das heißt, ich möchte, dass sich in Zukunft nicht mehr diejenigen rechtfertigen müssen, die für unsere Zukunft streiten und Klimaschutz wollen, sondern dass sich diejenigen rechtfertigen müssen, die unseren Planeten kaputt machen.
Und ich wusste, dass sein Artikel der längste wird.
Aber das steht ja eigentlich schon drin. Es steht, ist glaube ich, ja, ist wirklich Artikel 20 ist es, glaube ich, da steht drin, die Bundesregierung hat die Pflicht, die in Verantwortung für die zukünftige Generation die Lebensgrundlage zu erhalten.
Ich will es ein bisschen genauer. Ich will tatsächlich diesen Prüf auf. Nee, ich will tatsächlich,
ja, das stimmt.
Maßnahmen,
genauer muss man es wohl machen, weil bisher hilft es ja nicht.
Genau, also bisher ist der Politik ziemlich leicht gefallen, das zu ignorieren.
Was die Politik, glaube ich, in den nächsten 70 Jahren nicht ignorieren wird können, ist der Artikel 149, den sich jetzt Annie Hartmann wünschen kann.
Ja, jetzt haben wir gerade zwei Pflichten gehabt, dann würde ich gern ein Recht haben. Ich würde gern das Recht haben, dass jeder Erwachsene hat das Recht, dem Leben mit kindlicher Freude zu begegnen. Ja, und Das klingt so schwer, aber das geht ganz einfach. Also wenn man zum Beispiel im Alltag jedes Mal, wenn Sie um eine Kurve fahren, sagen Sie einfach im Auto, hui! Und ja, sehen Sie, es wirkt. Und ja, und das Tolle ist, wenn man selber besser drauf ist, ist man automatisch freundlich zu anderen und das schafft generell ein besseres Klima. Hui!
Und jetzt alle. Meine Damen und Herren, nochmal ein riesengroßer Applaus für diese fantastische Talkrunde. Fantastische Musik von Dota, astreines Kabarett mit Anja Hartmann. Ricarda Lang war auch da. Meine Damen und Herren. Wir sind fast am Ende von der Sendung. Ich hatte sogar noch eine schöne Frage, hatte ich mir noch aufgeschrieben für Ricarda Lang. Beim 100. Geburtstag des Grundgesetzes wollte ich dich fragen, was wirst du dann in der Bundesregierung, wirst du Ministerin für was sein? Aber dann haben wir auch überlegt, wir streichen das, weil wir müssen erstmal Kanzler Kevin fragen. Das ist uns dann auch eingefallen. Meine Damen und Herren, heute Abend ging es um das Grundgesetz, es ging auch um Fragen der Gerechtigkeit und die Deutschland Radio Denkfabrik geht weiter und wird sich auch noch um das Thema Klimawandel bemühen. Und das machen wir im September, wenn es die nächste Folge von Zingsheim braucht Gesellschaft geben wird. Und wir wollen es mal musikalisch hinüberleiten und sagen vielen Dank, dass Sie dabei waren und verabschieden uns musikalisch mit einem ganz unemotionalen, ganz unsubjektiven, wirklich einem neutralen Blick auf die sogenannten harten Fakten. Deutschland einmal statistisch gesehen. 21% Gender Pay Gap, 47 Millionen mit Kfz, knapp 80% Mietpreissteigerung und eigentlich weiß keiner warum. 932.000 Zeitarbeiter und Zeitarbeiterinnen, 2,8 Millionen im Studium und eigentlich weiß keiner warum. Nur 9% der Pendler, die fahren mit dem Rad, 40% in eine andere Stadt jeden Tag, 67% mit dem Auto. Und eigentlich weiß keiner wieso. 462 Kilo Hausabfall pro Kopf, 3 Millionen Tonnen pro Jahr Kartonpappe, Papier, 3.500 Kilo Aluminium. Und eigentlich weiß keiner warum. Wachsende Motorleistung bei PKW, also 8 Millionen Tonnen mehr CO2, über 9000 Tonnen fluoriertes Treibhausgas und ich weiß nicht mal genau, was ist das? 679 Milliarden Kilowattstunden schwer ist der Privathaushalt, verbraucht 1,5% mehr für Beleuchtung, Elektrogeräte, Warmwasser, Raumwärme und eigentlich, na gemütlich, haben wir's gerne. Braunkohle, Steinkohle, Kernenergie, das sind immer noch 47% rundherum der gesamten Bruttostromerzeugung. Denn eigentlich weiß keiner mehr warum. 13.000 Kilometer Autobahn, 120 Millionen stehen am Flughafen an. Geschlachtete Schweine und Rinder pro Jahr 60 Millionen. Und eigentlich weiß keiner, naja schon. Gefühle sind bloß eine trügerische Sinfonie. Doch Zahlen, ja Zahlen, die lügen doch nie. Ich sag für dieses Lied herzlichen Dank insgesamt dem Statistischen Bund, dem Statistischen Bund, dem Statistischen Bundesamt. Das war Zingsheim braucht Gesellschaft aus der Komödie in Köln. Wir sind die Querköpfe im Deutschlandfunk. Wir sehen uns wieder im Dezember, wenn Sie mögen. Vielen Dank ans gesamte Team der Komödie, an alle Gewerke des Deutschlandfunks, die diese Sendung möglich gemacht haben. Die Redaktion hatten Daniela Meyer, Kerstin Janse, Aufnahmeleitung Christoph Weyer, Technik Wolfgang Rixius, Silvia Kraus und Maurice Böhle. Und meine Gäste heute Abend waren Dota, Ricarda Lang und Anni Hartmann. Und das ist unser Publikum in Köln. Hier ist der Deutschlandfunk. Hier ist der Deutschlandfunk. Hier ist der Deutschlandfunk. Vielen, vielen Dank. Das Show- und Unterhaltungsorchester des Deutschlandfunks, Nils Wittmann, Martin Weber und Klaus Schulte. Kommen Sie gut nach Hause. Bis bald. Dankeschön.